Wenn ihr diese Töne hört, dann wisst ihr, es ist Februar, der 24. Februar genau, 2019. Es ist wieder Zeit für Fest und Flauschig, euren Lieblingspodcast da draußen. Hey Boys and Girls, hey Männer und Frauen, hey Greise und Greisinnen, alle die mit uns sind, fühlt euch mal richtig schön in eine alte Hundedecke eingewickelt. Mir zugeschaltet ist Jan Böhmermann.
Ja. Und tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit sehen wir uns mal wieder, während wir den Podcast aufzeichnen. Was daran liegt, dass wir per Videochat miteinander verbunden sind. Das ist direkt wie so ein persönliches Gespräch. Warum machen wir das nicht eigentlich immer so? Das wird auch nicht mehr geschnitten. Da funkt einem keiner mehr dazwischen. Da guckt keiner mehr, ob die Witze geschmacklos sind. Ob wir zu oft Pimmel sagen. Wir machen das einfach alles selber ab sofort. Ist doch viel geiler. Wir sind technisch nicht auf dem neuesten Stand, aber dafür sind wir inhaltlich einigermaßen altmodisch und schauen gern zurück. Genau. Das ist unser USP. Die alten Herren, die kriegen es technisch nicht mehr hin und inhaltlich waren sie auch schon mal cooler. Aber das ist irgendwie so ein bisschen so ein Spiegelbild der Menschen, die den Podcast hören. Betrifft uns das nicht alle?
Ist es nicht ein Spiegelbild der Menschheit? War die Menschheit nicht generell mal geiler drauf? Kann man das vielleicht einfach als Quintessenz der jetzigen, also was wir aus der heutigen Sendung ziehen werden, die Menschheit war schon mal geiler drauf. Jan, ich möchte gleich mal mit dem Thema heute anfangen, was mich wahnsinnig nervt. Ich war vor 2 Wochen ja an der Mosel, ne?
Ja.
Und da war ich in diesem kleinen Dorf und eine Sache, ein Menschenschlag, den ich wirklich, also Hass ist ein starkes Wort, aber den ich wirklich sehr verachte. Du wohnst dein Leben lang in so einem kleinen Dorf, was vielleicht abgegrenzt ist von Serpentinstraßen. Und dann kommt irgend so ein netter Tourist wie ich, der hat natürlich Angst, diese Serpentinstraßen gleich voll auszufahren. Und dann kommt der Dorfchef mit seinem Porsche und knallt gleich mit 120 hinten drauf und umkreist dich und ist mega genervt, dass du nicht schneller fährst. Ups, jetzt ist gerade... Das Handy runtergefallen.
Entschuldigung, mir ist gerade der Hoden aus der Hose gefallen. Erzähl weiter, ich höre zu.
Nee, aber dieser Menschenschlag, so Leute, die irgendwo in so einem Dorf wohnen und dann diese kleinen Landstraßen extra schnell fahren, wo es so derbe Kurven gibt, weil die ihr ganzes Leben, weil die in dieser Kurve reingeschissen worden sind, in dieses Dorf. Weißt du, was ich meine?
Aus der Gebärmutter in die Kurve. Das geht mir im Italienurlaub immer so, wenn du da lang fährst und hinter dir ist, weißt du, man fährt dann schon mit einer Geschwindigkeit, wo man denkt, wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller fahre, fahre ich einfach in die Leitplanke rein oder noch schlimmer.
Ich falle aus der Kurve raus.
Und werde da nie gefunden. Dann kuller ich da runter und bin vielleicht noch so halb am Leben, aber man weiß ja auch nicht die italienischen Sicherheitskräfte und so.
Und hinter dir ist irgend so ein Umberto mit so einer, genau mit so einem Mofa am besten noch. Du wärst von so einem Typen, von so einem 16-Jährigen mit einem Mofa in Italien von der Straße
gedrängt. Viel schlimmer mit so Autos, die gar nicht dafür gemacht sind. So Autos, die hinter dir herfahren, so Familienkutschen mit so 7 Kindern drin, alle nicht angeschnallt. Und man denkt, es ist unmöglich, dass der hier mit 90 runterballert. Das ist eine 30-Strecke hier. Man kann nicht schneller als 30 fahren. Und dann macht der Lichthupe und sowas. Und die überholen ja dann auch an Stellen, wo man denkt, sag mal, seid ihr wahnsinnig?
Die überholen überall und jederzeit und die sind immer richtig hinten an der Stoßstange drauf. Und ich habe ein paar Mal richtig Schiss gehabt. Ich war so genervt von den Leuten. Ich bin wirklich auch ein guter Autofahrer, dass ich ein paar Mal rechts rangefahren bin und die alle habe überholen lassen oder den Typen überholen lassen, weil ich einfach nicht mehr gestresst habe, diese wunderschönen Abhang da an der Mosel längs fahren wollte. Das ist einfach so, gib den Menschen so ein bisschen Macht. Und wenn die Macht nur ist, dass er die Straßenlage kennt in seinem Dorf, ne? Er nutzt es, er fährt sie einfach voll aus. Naja, ja. Das ist jetzt einfach auch nur ein kleines Thema gewesen. Das brannte mir jetzt gerade auf dem Herzen, das nochmal kurz loszuwerden.
Ja, die Laune ist heute schlecht. Es ist wirklich kein guter Tag zum Podcast aufnehmen, was aber oft dann dazu führt, dass das noch einigermaßen gut wird. Es muss heute so ein bisschen Reinigung durch diese Sendung gehen. Ich bin wahnsinnig schlecht drauf. Ich habe einen sehr, sehr schlechten, harten Tag gehabt. Ich war heute beim Ohrenarzt.
Was hast du denn?
Ohne Scheiß, ich war heute beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, beim HNO-Arzt. Ich habe seit Jahren immer am rechten Ohr so leichte Entzündungen und irgendwie ist das geht das am rechten Ohr nicht weg.
Läuft da immer Eiter aus dem Ohr?
Nee, pass auf, was passiert. Es ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich war heute beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, nachdem ich sogar schon bei meinem Hausarzt einen Hörtest gemacht habe und er festgestellt hat, auf meinem rechten Ohr ist weniger Hörkraft. Und da habe ich schon gedacht, ah ja, das ist mein altes Mehlohr und vom Radio früher immer irgendwie Pat Benatar morgens um 5 gehört, zu laut. Ja. Und da gehen die Ohren irgendwann kaputt. Mein rechtes Ohr war immer ein bisschen schlechter. Ich war extra beim Hausarzt und er hat gesagt, gehen Sie mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, der guckt da mal rein. Und dann bin ich da gewesen und weißt du, was er dann sagt?
Das kommt vom Wichsen.
Nee. Sie haben Sperma, das ist eine Ohrschwangerschaft.
Sie haben Sperma
ins Ohr getroffen und jetzt sind sie schwanger von sich selbst im Ohr. Das ist ganz
das
selten,
kommt vom Wichsen. Das kommt, wenn man ganz lange wichst, kann man schwanger am Ohr werden.
Er guckt dir erst in das eine Ohr rein. Er sagt erstmal, Herr Böhmermann, das ist ja erstaunlich, Sie haben ganz enge Gehörgänge. Es ist ganz, ganz schön. Sie sind ganz wie so ein 14-Jähriger.
Ist ganz eng.
Ja, und dann guckt er da rein und dann hat er da so einen komischen Trichter reingesetzt und dann hat er gesagt, Mensch, das ist ja unglaublich, man sieht das Trommelfell gar nicht. Und dann guckt er da drin rum und dann stochert er dann rum, es tut total weh. Mhm. Und dann dachte er, oh, ich glaube, wir haben hier was, das ist total ungewöhnlich, ich würde mal ganz kurz versuchen, das rauszubekommen. Er bekam es aber nicht raus. Ja. Es war irgendwas im Ohr drin. So, und ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal, in privater Gelegenheit in einer Sandkiste mich aufgehalten und wurde mit Sand zugestreut. Und danach hatte ich eine Ohrenentzündung. Das weiß ich noch. Das ist schon viele Jahre her, bestimmt 4 oder 5 Jahre.
Hast du dich komplett einbuddeln lassen?
Es war so ein kleines bisschen so. Es war nicht am Strand, sondern in der Sandkiste. So, daran erinnere ich mich noch. Und danach begann die Ohrenentzündung. Und jetzt pass auf, es ist schon der kleine Spannungs-, der Bogen, der Teaser. So. Und dann, sagt er, da ist irgendwas in ihrem Ohr vor ihrem Trommelfell. Man sieht das Trommelfell gar nicht. Das sei ganz ungewöhnlich. Und er würde jetzt mal versuchen, das wegzubekommen. Er ist auf jeden Fall ein Fremdkörper. Oh, I'm not kidding you. Ja. Ich zeig dir das auch gleich in der Kamera. Ein Fremdkörper im Ohr.
Ein Spotify-Werbeplakat war da noch.
Da drin, so ein ganz kleines Spotify-Werbeplakat für Fest und Flausch. In meinem Trommelfell. Eine kleine Guerilla-Marketing-Aktion von Daniel von Spotify. Der ist nachts in mein Schlafzimmer reingekrochen. Da ist ein kleines Spotify-Logo.
Wenn dann mal irgendwann ein Ohrenarzt da reingucken muss, dann
hat er Bock auf einen Podcast.
Dann wird er auf alle Fälle sofort Fan. Nein, okay, erzähl weiter.
Ja, naja, auf jeden Fall sagt er dann, da ist was drin und da ist ein Fremdkörper drin. Der ist aber schon umschlossen von Ohrenschmalz. Macht der Körper, um das abzukapseln und abzustoßen, aber es hat nicht funktioniert, weil der Gehörgang so eng war. So, und jetzt hat er versucht, das da rauszubekommen. Und wusstest du, dass es beim Ohrenarzt, ist kein Spaß, es gibt Ohrensauger. Das sind so ganz
kleine
lange
Menschen.
Metalldinger.
Kleine
Nein,
Menschen,
das sind so kleine, die sehen so aus wie so Rüssel von Mücken und die kommen dann mit so einem Trichter, er guckt dann durch ein Mikroskop in dein Ohr rein,
ja,
und saugt dann mit diesem Sauger, wie beim Zahnarzt eigentlich, ja, ganz klein. Und das war wirklich so, dass die Helferin, die Hals-Nasen-Ohrenarzt-Helferin,
hat dann meinen Kopf... Der wurde schlecht und jetzt hier weggeht.
Das sowieso. Also mit dem Moment, wo er was in mein Ohr reinguckte, ein unglaublicher Gestank im Behandlungszimmer. Sie haben Ohrgeruch. Und dann hat die Ohrenarzthelferin hat meinen Kopf festgehalten, als er mir das Ding da ins Ohr gesteckt hat, weil er meinte, ja, wenn der Herr Doktor sich verpiekst, dann sollten Sie nicht nachdrücken mit dem Kopf, ansonsten ist das Trommelfell hinüber. Das geht ganz schnell, sagte er. Also auch mit so einem, das geht ganz schnell. Das haben wir im Studium passiert, ist das andauernd. So. Und dann hat er versucht, das rauszusaugen. Das ging aber nicht.
Hat er mit dem Mund versucht, rauszusaugen.
Da haben die so eine Helferin gehabt mit einer ganz spitzen Zunge.
Die hat versucht, das mit dem Mund so rauszusaugen.
Hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich so eine Art Schaum ins Ohr bekommen. Und dieser Schaum, ich musste dann auf der Seite liegen und der wurde dann so fest, so ein bisschen wie Bauschaum, aber medizinisch.
Also das Ohr wurde zugemacht.
Ja, das wurde
geschlossen.
Wie so ein kaputtes Haus, das wird einfach zugemauert.
Ja, zugemauert.
Das können Sie nicht mehr benutzen. bevor da Tauben und Ratten reinkommen, machen wir das einfach zu. Oh, muss lachen, Entschuldigung. So,
ich auch.
Und dann kriegst du den Schaum ins Ohr. Mhm. Und dann nach einer Zeit ist er dann fest, dann zieht der Arzt den raus und das offenbar lockert das alles, was da drin ist. Mhm. Dann bewegte sich tatsächlich auch irgendwas im Ohr. Es fühlte sich ganz merkwürdig an. Und dann hat er mit dem Sauger was rausgeholt, sagt er, jetzt habe ich es gelöst, kam dann mit so einer kleinen Ohrenzange, hat es rausgeholt. Und ich schwöre dir, nicht jetzt hier, aber ich kann es gleich mal holen. Ein Stein. Es war ein Stein in meinem Ohr und zwar von der Größe eines Tic-Tacs. Und es ist krass. Kein Spaß. Und dieser Stein war umschlossen von so einem richtig dicken, dunkelroten
Schweineschmalz.
Und er hat das dann da hinten mit so einem Professorinteresse, mit so einem Doktorinteresse, hat er das dann so seziert. Und er hat gesagt, ja, unglaublich, sehen Sie das, was hier, es ist einfach ein Stein. Ich hatte einfach offenbar seit Jahren einen Stein im Ohr.
Ja, bei mir hast du einen Stein im Brett für diese Geschichte, die ist nämlich wirklich witzig.
Und das war total komisch, als ich dann aus der Praxis rausgelaufen bin heute und ich habe auf einmal den Wind wieder an meinem rechten Ohr gespürt. Das war total komplett anders als sonst und mein rechtes Ohr war auch immer warm und so. Und das ist das Ohr, lustigerweise vielleicht, also Insider, wo immer bei der Fernsehsendung mein In-Ear-Monitoring drin steckt. Offenbar, weil ich da immer oft so einen Knopf im Ohr drin habe, hat dann der Körper gedacht, ach komm, das Ohr ist eh oft zu, dann lassen wir den Stein hier drin. Und das Ohr verschluckt nix. Das geht nicht ins Gehirn rein, sondern es bleibt einfach dann seit Jahren mit einem Stein im Ohr. So.
Jetzt ist er raus, ne?
Jetzt ist er raus, der Stein.
Aber wie krass.
Ist ein Stein aus dem Ohr gefallen. Da kommt der Spruch ja auch her.
Kennst du das? Ja, kennst du das nicht auch, dass man, kennst du, als Kind oder Jugendlicher, wenn sich so ein Schmalzball im Ohr gesammelt hat, der dann so irgendwann mal rausgefallen ist?
Nein.
Hast du nie gehabt?
Nie gehabt.
So in der Größe eines, der Fingerkuppe des kleinen Fingers, so einen großen Ohrenschmalzball, ist dir nie mal sowas aus dem Ohr rausgeholt worden?
Nein.
Mir auch nicht. Also es gibt ja so Leute. Ich habe gehört, dass es Leute gibt, die, bei denen das so ist.
Von der Größe eines Erdnuss-M&Ms.
Genau. Ja, ein Karl Lagerfeld ist tot, ist natürlich ein Thema, was momentan alle Medien beherrscht hat. Hat es dich getroffen?
Nee, also das ist wirklich passiert. Mhm. Am Morgen, als die Meldung rauskam, saßen wir in der Redaktion vom Neo-Magazin, ist ja wieder Dienst jetzt gerade. Ja. Und da hat eine Kollegin gesagt, nee, habe ich erstmal gefragt, was macht eigentlich Karl Lagerfeld? Weil ich hatte noch in Erinnerung dieses komische Foto, wo der so kaputt drauf aussah. Da haben wir, glaube ich, uns auch drüber unterhalten, wo er so völlig fertig war. Und ich habe das in die Runde gefragt und dann sagte die Kollegin, ich glaube, der stirbt bald. Und dann wirklich kein Scheiß, 30 Minuten später kommt die Einmeldung rein und alle sind sofort in den Redaktionsraum gelaufen und haben gedacht, du hast Karl Lagerfeld gerade umgebracht, weil du das gesagt hast. Ist wirklich auch wirklich passiert diese Woche. Ja, fand ich aber danach so das große Genie, ja, war auch ein rassistisches Arschloch und ein bisschen exzentrisch und hat sich durchgebissen und so. Lebensleistung kann man nicht schmälern, der berühmteste Deutsche weltweit.
Ja, ich finde nur ganz schlimm, das ist ja, guck mal, das kann man so schön an den neuen Medien, klingt immer so albern, da redet so ein alter Mann, aber du kannst es sehen auf Twitter, da gibt's sofort, entweder ist es ein Genie gewesen, der Größte, oder er war ein Sexist, oder er war gegen die und gegen die. Mein Gott, das war ein Typ aus einer anderen Zeit, der 85 Jahre gelebt hat, und dass er irgendwann stirbt, das war jetzt vorauszusehen, der sah wirklich auch schon... Keine Ahnung. Ich habe mal dieses Markus Lanz-Interview von ihm gesehen und das hat mich schon sehr unterhalten, das musste ich sagen.
Der hat, glaube ich, 3 oder 4 sogar gegeben und ich glaube, es lag gar nicht an Markus Lanz, sondern an der Produktionsfirma, die Sendung produziert, weil auch schon Johannes B. Kerner hat da so ein Einzelinterview gegeben, also der Vorgänger von Lanz, der in derselben Produktionsfirma gearbeitet
hat. Ja. Naja, auf alle Fälle, jeder hat dazu was gepostet, ne? Und die Sache ist, dieser Druck, sofort was loszuwerden, wenn irgendjemand gestorben ist, es reicht ja, wenn man später das nochmal betrachtet, aber das ist auch so eine Sache, dass jeder sofort zu jedem irgendwas, man kann ja auch niemandem dann mehr huldigen oder sonst was, weil jeder sofort eine Meinung hat. Der einen sind froh, dass er tot ist, die anderen sind traurig und,
naja. Ja, und alle hatten dann so persönliche Geschichten, von Karl Lagerfeld. Man hat sich getroffen, man hat nochmal die alten Artikel rausgeholt. Naja, 85, das ist ein Alter, das ist okay, da zu sterben, finde ich immer. Und das ist natürlich trotzdem tragisch und traurig. Und was er irgendwie geleistet hat, ich bin da jetzt ehrlich gesagt, bis auf, dass man ihn als Medienfigur kennt, nicht so richtig drin im Thema, was der wirklich so modisch geleistet hat. Ich glaube, er hat mal über Wolfgang Job gesagt, dass der Wolfgang Job modisch komplett irrelevant sei und wie Heidi Klum in Paris kennt die keiner und so. Mhm. Das sind echt schon so geile Lines, fand ich eigentlich ganz cool, so, aber alles andere, ja. Muss ich gestehen, nicht so viel Beziehung dazu.
Ich habe auch nicht ein Kleidungsstück von Karl Lagerfeld.
Ich hatte mal ein Karl-Lagerfeld-Hemd, was ich mir irgendwie gekauft habe, weil mein altes mit Nutella vollgekleckert war. Und ich hatte am Abend einen Auftritt, da habe ich in der Stadt, in so einer Kleinstadt, ich glaube in Goch oder sowas, gab es einen Laden und der hatte ein schickes Hemd von Karl-Lagerfeld mit so einem breiten Kragen. Habe ich mich immer danach geschämt, dafür das anzuziehen.
Mhm. Naja, Jan, ich muss dich auch noch kurz mal loswerden. In der letzten sehr schönen Sendung, die wir mit Dirk von Lotze übrigens hatten, für die wir, also ich habe schöne Resonanzen bekommen für diese Sendung, und haben wir kurz über Robin Williams geredet und du hast mir diese Dokumentation über Robin Williams empfohlen. Und die habe ich mir jetzt angeguckt und mir wurde nochmal klar, was ich vielleicht sogar fast vergessen hatte, dass ich als Jugendlicher eigentlich der größte Robin Williams-Fan war. Seit dem Film Good Morning Vietnam habe ich den einfach geliebt und auch natürlich den Club der Toten Dichter, und der war wirklich der perfekte, der hat's hingekriegt, diese Tragik und wirklich ein ultraschneller, alberner Comedian auch zu sein. Diese Gratwanderung, die der hingekriegt hat in all diesen Filmen, und was für einen Lauf der hatte, wie viele gute Filme der gemacht hat, von Good Will Hunting, auch Mrs. Doubtfire ist ein wahnsinnig guter Slapstick-Film. Das war für mich wirklich einer der allergrößten. Das wurde mir ganz schmerzhaft nochmal klar, dass der ja wirklich mit 63 Jahren vor 3 oder 4 Jahren gestorben ist. So. Und ja. Was vielleicht noch auch eine traurige Nebengeschichte ist, dass ich glaube 2 Monate, nachdem er gestorben ist, ist Per Augustinski gestorben, die deutsche Synchronstimme von Robin Williams.
Ist so ein bisschen so, wie wenn das Herrchen stirbt und der Hund dann auch stirbt irgendwann, ne? Oder so zwei Ehepartner. Oh Gott. Jahrelang quasi aufeinander angewiesen beruflich, ist ja ohnehin als Synchronsprecher, wenn du so einen richtig großen Schauspieler gesprochen hast, dann war es denn wirklich, das war ein Job deines Lebens. Und Per Augustinski, legendär eben als Robin Williams Sprecher. Hatte der nicht auch noch einen Schlaganfall, Per Augustinski? War der nicht auch am Ende relativ schwer krank?
Ja, der hat auch 2, 3 Filme nicht synchronisiert, glaube ich. Da wurde jemand anders geholt. Und dann kam er wieder ran, sollte nochmal synchronisieren. Und dann haben die Bosse von den Synchronstudios gesagt, dass das nicht mehr gut genug klingt. Und dann wurde er da komplett runtergenommen. Ja, und dann sind die beide gestorben.
Ich habe die Doku nicht zu Ende geguckt. War das dann am Ende noch traurig? Haben sie noch über den
Tod? Die Doku war gar nicht so toll, finde ich. Ich finde, das war eine ziemlich oberflächliche Dokumentation. Aber ich fand das auf alle Fälle nochmal, mir wurde bewusst, wie viele gute Filme der einfach gedreht hat. Ja. Und was der auch für ein leidender Typ war, der sein ganzes Leben stark mit Depressionen gekämpft hat und auch ganz harte Kokainattacken wohl gehabt hat, 2008 nochmal wirklich auch wohl sich eingewiesen hat und der auch jemand war, der ganz offen damit umgegangen ist, ganz offen geredet hat über all seine Probleme, die der so gehabt hat und einfach ein toller Typ gewesen ist. Wenn ich den so gesehen habe, egal, irgendwann hat er diese eine traurige Schmalzrolle zu oft gespielt, da gab's so Filme, einer spielte so im Jenseits, ich weiß nicht mehr welcher, On the Other Side, und dann hat er noch so einen gemacht, und dann gab's nochmal Flubber Teil 3, das hat mich da wirklich alles nicht mehr abgeholt.
Flubber Teil 3?
Flubber,
das war Jumanji. Was nicht Jumanji?
Ja, Jumanji, aber Flubber war doch auch noch, kennst du noch Flubber? Das war so eine grüne, gallertartige Masse.
Ja, oder Nachts im Museum, obwohl Nachts im Museum fand ich den ersten Teil echt noch ganz okay, also mit Kindern ist das ein ganz guter Film.
Ja, haben wir alle nicht gesehen. Ja, ich muss heute ein bisschen Musik auf die Playliste tun. Mhm. Ja. Und ich würde gerne nochmal, guck mal, was ich hier in der Hand habe, Jan.
Oh, Popcorn, das ist ja schön. Mhm. Was ist denn das für ein Popcorn? Ist das Markenpopcorn oder ist das aus dem Kino?
Nee, das ist ein Becher, den habe ich mir bestellt, weil dann habe ich das Kino-Feeling. Es ist so ein Pappbecher, den du immer wieder füllen kannst mit Popcorn.
Ach, das ist ja super. Ach so, aber das Popcorn hast du selbst gemacht oder wo hast du es?
Habe ich selbst gemacht, in der Mikrowelle.
Mikrowelle?
Mhm. Du bist auch ein süßer Popcorn-Typ, oder?
Süßer Popcorn-Typ, aber am liebsten tatsächlich in der Pfanne selbst gemacht mit selbst gepopptem Mais.
Ich habe hier noch so asiatisches Popcorn. Das schmeckt irgendwie nach Gurke oder so. Habe ich noch nicht aufgemacht. Das kann ich dir gleich mal zeigen.
Das ist mir ein bisschen zu crazy. Ich glaube, ich habe auch schon mein Popcorn-Rezept vor einiger Zeit mal verraten. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das mit Pfanne, Butter, Zucker und Popcorn so hinbekommen habe, dass das wirklich so ein geiles, wie im Kino karamellisiertes Popcorn. Oh. Ey, und ein Produkt mal eben ganz kurz. Ja. Wieder, es ist wirklich nicht keine Werbung und gar nichts und so, ne? Aber es gibt jetzt von Werthers echte, von den Bonbons, gibt es Popcorn. Und jedes von diesen Popcorn-Dingern schmeckt quasi so wie ein Werthers echter mit so einer kleinen, dünnen Karamellschicht drüber. Wenn du eine Tüte isst, bist du für 2 Wochen...
Alter, die hab ich gegessen.
Hast du schon gegessen?
Popcorn vom Werthers Echte, ne?
Ja, und es gibt es auch mit Salzbrezelstückchen drin.
Komplette Endzeit bei mir. Das darf echt jetzt. Und ich habe ja gerade entschlackt, weißt du, ich habe ja gerade...
Alle Poren wieder zu mit Karamell.
Aber das ist das Allerleckerste. Das habe ich mir auch in eine Packung. Das ist so ein Zeug, wenn du das nicht innerhalb von 5 Minuten wegatmest, bist du kein echter Mann. Das ist das Aller...
Dann magst du keinen Popcorn. Dann
hast du Popcorn nie geliebt.
Und bitte, das ist nicht bezahlt. Das ist bestimmt auch schlecht und Ungesundheit und so. Man muss immer aufpassen, wir dürfen sowas nicht sagen, aber es ging so weit, dass ich im Supermarkt, dass ich 3 oder 4 Packungen gekauft habe, weil ich befürchtet habe, dass es nicht wiederkommt. Dass es so ein Aktionsding ist.
Ja.
Und man sich dann ärgert, dass man es früher mal hatte und dann ist es auf einmal wieder weg. Genau wie die weißen Duplos. Die waren auch eine Zeit lang da und habe ich da mega viel von gegessen. Und dann waren die irgendwann weg und habe ich mich geärgert, dass ich nicht gekauft habe. Und dann kamen die aber jetzt, glaube ich, regelmäßig da, die
weißen. Ich hätte gerne eine Affäre mit einer Frau, die da am Werk arbeitet und die immer von der Arbeit was mitbringt nach Hause von diesen Tüten und vielleicht noch so ganz frisch, wenn das noch so warm ist, weil die das noch in so einer Tupperbox für mich warm hält. Oder das ist zu Hause, egal, ich rede Quatsch. Ich wollte jetzt mal einen Song auf die Liste packen von einer meiner deutschen Lieblingsband. Die Band heißt Husten. Moses Schneider, mein Produzent, spielt da Bass und die haben schon wieder ein neues Lied gemacht. Und ihr wisst es da draußen noch gar nicht alle, aber Husten wird eure neue Lieblingsband. Das, was Jan mit seiner komischen, wie hieß nochmal diese Band, die du hier mal den Leuten...
Die Screenshots.
Das, was die Screenshots versprechen, löst Husten ein für euch, liebe Freunde.
Ja, aber Husten ist schon, da bin ich schon... Ich komme ja mehr so vom textlichen, vom lyrischen Teil an Musik ran. Und das, da muss ich mich leider sagen, die Band Husten, der Name Husten ist für mich ein Upturn, ein Riesen-Upturn. Ja.
Weißt du was? Du kommst nicht vom musikalischen, auch nicht vom lyrischen, Jan. Du kommst vom Musical. Und das ist, hier kommt das Lied Treppenhaus von der Band Husten. Jan, hast du auch noch was, womit du die Playlist versauen kannst?
Ja, ich möchte mir von der Band Bilderbuch das Lied Europa wünschen. Weil ich diese Woche aus Nettigkeit, ohne weil es abgesprochen war, diese lustige Aktion von Bilderbuch mitgemacht habe, mit diesem Pass habe ich dann meinen auch gepostet.
Was soll denn das aber eigentlich? Was ist der Sinn dahinter oder ist es ein Kunstprodukt? Was ist das mit dem Pass?
also erstmal muss man den Satz von den Screenshots nochmal an dieser Stelle sagen. In meinem Europa braucht man keinen Pass.
In meinem Europa braucht man keine Screenshots.
Ach komm, das ist schon ein schlauer Satz. Nee, ich fand das eigentlich ganz nett. Und wenn eine österreichische Band quasi einen EU-Pass rausgibt, also quasi pannational oder supranational denken, also einfach die alten Ländergrenzen vergessen, ist doch scheißegal. Lass uns doch wenigstens mal auf den Kontinent einigen. Das rückt Kulturen und Völker
zusammen. Finde ich ehrlich gesagt auch.
Ist doch eine geile Idee. Und es hat total viele Leute angepisst. Das ist schon mal ein Grund, das zu machen. Ich fand das total nett. Und dann irgendwann kam tatsächlich Martin Schulz, der beste SPD-Kanzlerkandidat der letzten 5 Jahre, hat auch sich einen Pass gemacht. Dann der Außenminister Heiko Maas. Und dann war es irgendwann extrem uncool, sich noch einen Pass zu machen. Aber trotzdem enorm wie das. Ich glaube, die Bilderbuch haben den Da Vinci Code der Album-Promotion geknackt mit dieser Aktion. Jetzt wirklich, wenn der Außenminister dein Album mitpromotet, dann hast du es wirklich geschafft. Von deinem großen Nachbarland,
ja,
die kommen aus Österreich.
Ziemlich gut. Ja, also Treppenhaus von Husten und Europa und von Bilderbuch. Ja. Und dann sind wir gleich wieder da.
Beides gute Bands und liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Ich wohne hier in Hamburg, habe Post gekriegt, hier von der AG, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg. Die glauben doch wohl nicht, dass ich nach Elmshorn fahre und arbeite. Nein, das mache ich nicht. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Richtung Kiel mäßig. Nö, mache ich nicht.
Die Mikrofone sind aufgedreht. Und ich sag's hier ganz korrekt, wir sind wieder da zurück. 1995, der eine hier, der freut sich. Olli und Jan mit einer Menge Fun. Es ist die große Popcorn-Sendung. Hey, liebe Freunde. Hey.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu Fest und Flauschig am Sonntag, den 24. Februar. Ich hatte gestern Geburtstag, ich bin gestern 38 Jahre alt geworden.
Genau, du bist gestern 38 Jahre alt geworden. Du bist immer noch so jung. Da merkt man jetzt, das sind die entscheidenden Jahre, die uns vielleicht auseinanderbringen. Ich bin auf dem Weg zur 50, Jan.
Ach, ich bin irgendwie, also bin ich alle auf dem Weg zur 50 immer.
Aber du merkst schon einfach, wie gut ich momentan aussehe.
Ja, das ist aber diese Öko. Ich gucke dir wirklich in so ein ganz porentief reines Gesicht. Es ist ein bisschen Popcorn in deinem Mundwinkel, aber ansonsten ist alles, siehst du super aus.
Jan, ich muss mit dir über was reden.
Ja, sag mal.
Du bist mein einziger, ehrlich gesagt, jetzt der einzig letzte große Verbündete zum Fernsehen. Ich habe in den letzten Monaten, letzten 2 Jahren wenig mit Fernsehen zu tun gehabt. Das ist auch gar nicht schlimm, aber ich bin öfter mal abends zu Hause und dann gucke ich Fernsehen, wie man das als rechtschaffender Mann macht. Bei dir ist eine SMS angekommen. Ist egal. Du hast den SMS bekommen. Willst du mal reingucken? Willst du mal gucken, wer schreibt?
Ich guck mal ganz kurz. Es ist Geschäftliches. Ich mach's einfach aus. Ich möchte jetzt hier ein bisschen privat mit dir quatschen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Business.
Und jetzt Folgendes, was mich echt schockiert hat. Da gucke ich am Freitagabend und denke, jetzt erwartet mich das große Freitagabendprogramm auf RTL. Und dann gibt es so eine Trampolinshow mit irgendwie von Frank Buschmann moderiert, oder wie er heißt, Buschi Buschmann. Und noch so einem anderen, diesem Typen mit der Brille, der jetzt auch seit neuestem immer alles, nicht Daniel Hartwig, der andere noch. Da gibt es noch so einen bei RTL. Und die, glaube ich, der hat eine. Oder hat er keine? Paul Verhoeven oder Öpphöfen.
Matthias Obtenhövel? Nee.
Matthias Obtenhövel oder wie der heißt.
Der ist nicht bei RTL.
Nee, aber da haben die sich auch so eingeholt wie den.
Okay.
Und dann rennen da irgendwelche Sportstudenten 3 Stunden lang, springen über Trampoline und machen so ein amerikanisches Konzept. Und jetzt kommst, die haben noch nicht mehr, die investieren noch nicht mehr die Kohle, dass da Publikum ist, sondern da sind nur noch die Familienleute. Da sind nur noch die Oma, Opa, die Assi-Freunde von dem jeweiligen Kandidaten. Und dann ist da dieser Öppelhöfen-Verschnitt und dann ist da Frank Buschmann. Und dann machen die den ganzen Abend diese Sendung in irgendeiner Turnhalle, wahrscheinlich im Osten oder so, wo es noch richtig günstig ist. Und das ist einfach eine richtige beschissene Nummer. Und das ist das alles, was dann hat das Fernsehen sich selber ja auch nicht mehr lieb und nicht mehr wert. Wenn sie wirklich meinen, dass das große Ding ist, womit man, und jetzt habe ich noch was gesehen, Flaschendrehen mit Hugo Egon Balder. Prominente machen Flaschendrehen im Fernsehen. Das ist einfach wirklich, es ist vielleicht auch noch nicht mal mehr lustig, sich darüber aufzuregen, weil es so bedeutungslos geworden ist. Aber ist es wirklich schon so, so schlimm, dass eine Trampolinschuhe und Flaschendrehen alles ist, was jetzt könnte man doch wirklich mal, und ich weiß, das ist so ein blödes Gespräch, aber jetzt könnte man doch wirklich mal irgendwas anderes versuchen. Mal eine Live-Sendung oder überhaupt eine Live-Sendung. Du weißt, was ich meine.
Ja, aber ich weiß nicht genau, ob das Fernsehen nicht so ein total sterbendes Medium ist und man das noch versucht mit so ein paar kosmetischen, weißt du, wie so eine 88-jährige Oma, die man nochmal versucht, irgendwie bei Miss Germany über den Recall zu bekommen. Da wird immer ein bisschen mit Moltofil irgendwie die Augen müssen zusammengekniffen werden von der Jury und so, damit man da überhaupt noch weiterkommt. Das ist, glaube ich, beim Fernsehen, das ist eh einigermaßen durch. Das ist nicht, sind jetzt nicht in den letzten Zügen, sondern eher so, dass man perspektivisch weiß, wenn du einen Job für die Zukunft haben möchtest, gehst du wahrscheinlich eher nicht mehr zum Fernsehen. Und wenn du beim Fernsehen arbeitest, und mit so einem Idealismus der 80er Jahre da reinkommst, also aufgewachsen bist mit Habe Kerkeling oder mit Harald Schmidt, und Rudi Carrell und Loriot und so, das sind so meine Sachen, dann geht das relativ schnell, dass der Idealismus da irgendwie so einigermaßen abhanden kommt. Wahrscheinlich war das auch immer schon so, aber der Moment, dass es irgendwann so läuft beim Fernsehen, also dass du da so eine riesige Bekanntheit hast wie früher, den gibt es einfach, glaube ich,
nicht mehr. Ja, oder auch Erfolg hast, also nicht nur Bekanntheit, sondern auch Erfolg hast mit einer Sendung, die längere Evergreen ist. Also du hast jetzt eine Sendung, die schon lange läuft, die läuft aber auf dem Spatensender ums. Aber ich meine, so eine große Sendung, die irgendwo auf ZDF, die auch mal wieder Erfolg hat. Ich wollte mit dir nämlich reden. Ich wurde für zwei Fernsehsendungen mal wieder eingeladen als Gast. Und so einmal Grill den Hänsler. Ich wurde angefragt von Grill den Hänsler und von Frank Buschmann für eine Show auf Sky, Frank Buschmanns total verrückte Experimente oder so. So eine neue Sendung. Und dann habe ich gedacht, prominente müssen Sportsachen nachmachen, die Leute im Internet gemacht haben. Irgendwie sowas mit Frank Buschmann. Das ist das eine. Oder Grill den Hänsler. Jetzt ist meine Frage, ich habe gesagt, eins von beiden mache ich. Was?
Das ist so eine Wahl wie, entweder ich hack mir den Fuß mit der Machete ab oder ich schieße mir in den Kopf. Auf eins von beiden hätte ich Bock. Was würdest du machen?
Nee, aber was soll ich machen? Willst du zu Grill den Hänsler gehen?
Am ehesten zu Grill den Hänsler. Wahrscheinlich ist Frank Buschi Buschmann nett, aber ich glaube, Grill den Hänsler ist das etabliertere Format. Ich würde ehrlich gesagt beides nicht machen. Also warum?
Ich glaube, mit Frank Buschmann kann man nach der Produktion noch gut in den FKK-Sauna-Club gehen. Und mit Grill und mit Steffen Hänsler musst du wahrscheinlich in sein eigenes Restaurant laufen.
Ja, ich glaube, das ist Pflicht.
Wir gehen noch in meinen Laden rein. Dann machen wir noch schöne Austernparty gleich. Und dann musst du noch.
Wehe, es schmeckt dir nicht. Wehe, du guckst nicht das neue crazy Sushi-Kombination irgendwie mit Forellenkaviar obendrauf und so. Wehe, es schmeckt dir nicht.
Da muss ich aber eine andere Sache sagen. Ich habe eine andere Sendung im Fernsehen gesehen, die ich sehr gut fand. Tim Raue und Tim Melzer beim Kitchen Impossible. Das wiederum fand ich sehr, sehr gut.
Ja, wo Tim Raue auftaucht und wo Tim Melzer auftauchen, da wird eigentlich abgeliefert. Weil denen auch egal ist, wie die rüberkommen. Die wollen nichts mehr. Die wollen kochen, sich zurücklehnen.
Die wollen nur noch kochen.
Nee, ich glaube, denen ist, die haben, Tim Melzer ist ja auch legendär bekannt für seine schlechte Laune. Und Tim Raue eigentlich auch. Und das finde ich eigentlich ganz geil.
Ja. Ich muss auch sagen, dass ich die beide mag. Ich kenne jetzt auch wirklich sagen, dass ich, also wenn wir gerade auf Hänsler kommen, ob ich den jetzt unsympathisch finde oder den kenne ich ja gar nicht. Ich will jetzt auch gar keine Wertung. Das ist jetzt, wir springen jetzt von einem. Aber die Sendung fand ich ganz gut tatsächlich. Und jetzt habe ich Finn. Wir waren gerade an unserem Hausboot wieder. Ich erzähle mal heute ein bisschen aus meinem Leben.
Mach mal, bitte gerne.
Und ich waren beim Hausboot und Finn war zu Gast bei unseren lieben Kollegen Joko und Paul Ripke, glaube ich. Die haben ja auch einen Podcast und waren auf Tour. Und da war wohl Tim Melzer und hat eine große Trinkerbeichte abgegeben. Der hat wohl öfter mal früher ein Likör auch getrunken und hat das da erzählt und meinte, Finn, dass jeder im Laden danach irgendwie noch schlechte Laune hat, dass das den gesamten Abend runtergezogen haben soll. Mit anderen Worten, Tim Melzer nicht einladen. Leute, also das kann vielleicht dann so düster werden. Der hat was Düsteres an sich auch ein bisschen.
Ja, ich glaube, der hat auch viel durchgemacht. Ehe so Leute, die in Küchen arbeiten, das ist ein wahnsinnig harter Job. Das muss ich mir ganz oft, wenn ich in Restaurants bin, ich bin ja ein kleiner Foodie, ich gehe gerne oft immer noch alleine in Restaurants und gehe gerne irgendwo essen. Als ich auf Tour war, war ich in vielen Hotelrestaurants. In Leipzig, in einem ganz tollen Hotel, in einem ganz tollen Restaurant in Wien. Und jedes Mal eigentlich guckte dann der Koch oder einer der Sous-Chefs aus der Küche, hat mir so zugezwinkert, so nach dem Motto, ey, wenn ich die Möhren schneide, höre ich fest und flauschig. Und ich weiß ganz genau, ihr macht auch harte Arbeit, ihr seid auch Assis wie wir. Aber ihr könnt das nicht so zeigen.
Ja, aber das ist es so, ne? Grundsätzlich hat man auch Sympathie eigentlich mit allen Köchen. Ich glaube, irgendwann haben die Fernsehköche einen so genervt, so ein bisschen mit, das ist so eine Omnipräsenz, also so eine Überpräsenz, dass jeder Sender wollte mindestens drei Fernsehköche haben. Das war doch die. glorreiche Zeit in den End-90ern, ne?
Weißt du, so wenn du Koch bist, das ist so ein Job, entweder machst du das mit voller Leidenschaft, dann bist du einer, der auf Sterne kocht und gehst dann da voll rein, oder das ist so ein Ding, was dich gerade noch in letzter Sekunde auffängt und dich in ein geregeltes Leben, kannst du überlegen, Bundeswehr oder Kochlehre, weißt du das? Ich kenne total viele Leute tatsächlich, früher bei der Late Line haben total viele Leute angerufen, harte Lebensläufe, und die fangen dann in der Küche an, weil das ein wahnsinnig knallharter Job ist. Meistens Arschlöcher als Chefs, die viel zu viel arbeiten, und zwar zu Zeiten, wo man normalerweise Party macht oder irgendwie mit Freunden abhängt, müssen die halt arbeiten. Dazu musst du auch bereit sein. Es hat so eine eigene Sprache, so eine eigene Clique ist das irgendwie. Das sind schon krasse Typen. Ja. Also entweder Kommando, also Spezialkräftesoldat oder Koch, das ist psychologisch, das ist nicht mehr viel auseinander da. Also ähnlicher Typ, Mensch.
Wollen wir nicht mal versuchen, dass wir irgendwie mit unserem Podcast in jeder, dass wir einmal in der Bullerei von Tim Melzer, dann bei Tim Raue in seinem und auch bei dem Hensler, dass wir einen Podcast jeweils in dem Promiladen von dem jeweiligen Koch.
Ja, aber in der Küche, nee, lass mal in eine Küche gehen. Ja. Ich glaube, das ist, und zwar in die Küche von irgend so einem tagsüber, wenn noch nicht so viel
Soll los ich ist, zum Hensler in die Sendung und ihn dann mal fragen, ob wir in die Küche können bei Ihnen?
Nein, aber ich will nicht, nicht zu Hensler, nicht zu Promi-Köchen, sondern eigentlich müssen das so geile Küchen sein von so großen Hotels, wo du genau weißt, da sind einfach 80 Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als streng hierarchisch Möhren schälen. Und wenn da eine Möhre schief ist, dann gibt's einen Schlag im Nacken noch. Das ist auch so ein Beruf, wo der Chef wirklich nochmal züchtigt, glaube ich schon. Es gibt Chefs, die hauen.
Ja.
Wirklich?
Das war ja so, dass wir uns beide über Tim Raue so ein bisschen ausgelassen hatten in diesem Netflix-Ding, aber irgendwie fand man ihn doch gut im Nachhinein.
Ja, weil er das Ding halt durchzieht. Und ich habe Tim Raue mal gesehen in einem österreichischen Restaurant in der Kantstraße in Charlottenburg. Da kam der abends rein, wahrscheinlich hat er nicht auch ein Restaurant auf der Kantstraße, ich glaube schon.
Kann
also
sein.
Ein paar Häuser weiter. Kam rein und hat sich in dem Laden einfach einen Salat bestellt zum Mitnehmen. Er hätte auch in seinem Restaurant sich was zubereiten können. Aber er hat einfach bei den Kollegen sich kurz einen Salat rausgeholt und hat das aber auch mit so einer, ey, ich habe jetzt Feierabendfresse gemacht. Das fand ich eigentlich ganz, ganz sympathisch. Ich finde ihn nicht uncool.
Ich auch nicht. Man kann ja auch mal seine Meinung revidieren. Damals haben wir uns ausgelassen darüber. Aber ich glaube, dass man Leute, die noch eine Autorität ausstrahlen oder was noch haben, in einer Zeit, wo nichts mehr von Wert ist, von vielen Sachen, auch das ganz gut findet, wenn Leute es noch schaffen, so sich was aufzubauen, wo sie einfach nur mal Chef sind. So wie der Typ von Amazon zum Beispiel.
Sehr schönes Beispiel. Super sympathisch.
Ja.
Ist aber auch jetzt gerade, ist er nicht gerade wegen Fickerei irgendwie in den Schlagzeilen gewesen? Hat er nicht irgendwie da so, hat sich irgendwie so ein Girl da aufgegabelt und die hat dann irgendwie ihren Freundinnen erzählt, dass sie mit Jeff Bezos irgendwas hat und so.
Ja, ist aber nicht momentan jeder zweite Promi wegen Fickereien irgendwie angeklagt. Also jetzt ist das, Ryan Adams hat es auch erwischt übrigens, den Rockmusiker.
Der Fotograf und Rockmusiker meinst du, Summer of 69?
Ja, jetzt glaube ich ärgert sich Bryan Adams gerade richtig, dass er mit Ryan Adams so nur ein Buchstaben entfernt ist. Ryan Adams, den ich hier auch schon in der Sendung mal angekündigt habe im Song, der hat jetzt auch 7, 8 Frauen, die ihn wegen emotionaler Erpressung oder emotionalem irgendwie angeklagt haben. Und da kannst du gar nichts zu sagen. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sofort sagen, ich fand den schon immer scheiße. Und die anderen, die den sofort verteidigen, ich finde beide Seiten irgendwie scheiße. Ich finde das sowieso scheiße, dass jeder sich darüber im Internet auslassen muss.
Ja. Ich weiß eh nicht, ob das nicht vielleicht so langsam an der Zeit ist, dass man, das haben wir letztes Jahr auch schon mal irgendwie mal drüber gesprochen, die Wirklichkeit ins Internet holen und das Internet in die Wirklichkeit, dass man mal so anfangen muss, wie sage ich es am galantesten, im Internet kannst du sehr schnell Allmachtsfantasien entwickeln.
Ja.
Und zwar auch gar nicht nicht so negativ. Das geht mir selber auch so. Also ich schließe mich da durchaus mit ein. Du sitzt da vor Twitter oder vor Instagram und haust einfach nur Sachen raus und man verliert so ein bisschen den Bezug dazu, wo das dann irgendwann ankommt und dass das irgendwo einschlägt. Und dann hast du so eine geile, aufgebauschte Online-Personality. Und wenn du dann die Leute, die dicke Hechte im Internet sind, mal so persönlich kennenlernst, dann sind die entweder super nett und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das die sind, oder sind halt voll die Mega-Loser, wo man dann so denkt, ey, ach so, das ist... So kompensierst du also, indem du dadurch im Netz auslebst. Aha.
Ja, das ist irgendwie, aber ich glaube, du bist jetzt aber auch mehr auf Instagram tätig, Jan, ist mir aufgefallen.
Ich habe mehr angefangen, es hat mir, weil ich Facebook fuckt mich aber auch schon seit Jahren eigentlich und ich habe mich das getraut, diese Woche mal zu posten, dass Facebook wirklich eine absolute beschissene Scheißplattform ist. Macht keinen Spaß seit Jahren, es sind immer nur irgendwelche Datenskandale. Du hast das Gefühl, es sind nur schlecht gelaunte Wichser da unterwegs.
Ja, und was mich auf Facebook auch richtig nervt, ich habe heute Morgen, genau, das mache ich vielleicht alle paar Wochen mal, da scroll ich, wenn ich im Bett liege, zum Wachwerden, diese Facebook-Video-Timeline. Timeline hoch, wo irgendwelche Videos gepostet werden. Dann ist da wieder so ein Kampfsportler, dann wird wieder so ein kleines Tier gerettet irgendwo aus irgendeinem Loch. Dann sieht man wieder irgendeinen Typ, der auf der Straße, so Russen, die sich besoffen prügeln. Und dann wieder, weißt du was? Ja, und dann kommen wieder so Videos, so schlechte Videos. Wie reagiert sie wohl, wenn er versucht, sie innerhalb in 10 Sekunden zu küssen? Und diese ganzen scheiß Videos oder so eine Videos auch so von so Rappern. Wenn du bis jetzt geglaubt hast, dass Kontra K kein Herz hat, schau dir dieses Video an, wie er mit seinen Fans umgeht. Und dann legt jemand da so Musik unter und dann sind Zusammenschnitte, wie der Rapper irgendwo Geld verteilt oder so irgend so eine
Obdachlose frisiert.
Ja.
So einen Obdachlosen holen und dann kriegt er so einen geilen Schnitt im Salon von hier Kida Ramadan, kriegt er da so einen geilen Schnitt verpasst.
Genau.
Und 100 Euro in die Hand gedrückt.
Kauf ihm mal Levis. Und genau, und dann das nächste Video ist dann irgend so ein Prank-Video, wo dann irgendwie eine Frau im Fahrstuhl kommt, einer rein im Horrorkostüm und sie kriegt voll den Nervenzusammenbruch und dann kommt wieder ein Video von zwei Russen, die sich in die Fresse hauen, dann kommt wieder ein Video, wie gerade irgendwie ein Kind von Ronaldo gestreichelt wird und Ronaldo hat ein Herz für Kinder. Nur so, alle Emotionen, ich glaube, alle Leute, die noch nie irgendwie in ihrem Leben wirklich Scheiße erlebt haben, die basteln so eine Videos im Internet mit Emotions in Football, wo dann so Fußballer sich nach dem Streit umarmen und legen da so Musik unter, bauen so Collagen aus Scheiße, nur so aus Emotionen, um sich da so eine Symphonie der Kacke zu basteln.
Egal, sorry. Ich finde ein schönes Videogenre im Internet sind so 12, 13, 14, 15-jährige Jungs, geht auch manchmal rein bis in die Anfang 20er, die einem versuchen, das Weltgeschehen zu erklären. Aber so inspiriert von der rechten Bubble im Internet und das, wer da alles hintersteckt und wer da Strippen zieht und so. Und dann aber mit so einem komischen Le Floyd-Sprech darüber, einen auf irgendwie die New World Order steckt hinter allem und stoppt auf jeden Fall die geheime Verschwörung und dann so ellenlange 18-minütige Videos mit irgendwelchen kruden, selbstgebauten Ideologien aus irgendwie Verschwörungstheorien von irgendwelchen dunklen Internetseiten und Sachen, die sich auf dem Schulhof mal so gegenseitig zugeerzählt haben und das hat dann irgendwie so 150.000 Klicks.
Ja, und das ist so, ja
Alter,
genau. Und es ist auch übrigens in der deutschen oder in jeder anderen Kultur, in so einer Hip-Hop-jugendlichen Kultur, dass unheimlich viel nur noch Ehre und Treue und du bist dein Weg und das Blut in dir ist das Blut in mir und wir alle Brüder. Und die reden so viel über Ehre, dass sie gar keine Zeit mehr haben, ehrenvoll zu sein. Weil die ganze Zeit, ja, weil es wird ja nur noch gepostet, wer alles ein Bruder ist und wer Treue. Und ich rede jetzt nicht von Migration, sondern ich rede von allen, auch von Deutschen. Ich rede von euch allen, die alle sich immer davon so, ja, hier, wir sind... Und es wird die ganze Zeit nur noch heraufbeschworen, dass man sich ja auch wirklich, dass man immer Bruder war. Aber sobald Geld im Spiel ist, gibt's auf die Fresse oder der eine, egal, was machst denn du da gerade? Du rollst gerade
Ich roll Dollarscheine, ja.
Hast du angefangen mit Drogen oder was?
Nee, ich rolle Dollarscheine. Ich finde das besser, als die im Bündel in der Tasche zu haben. Einfach so gerollt habe ich die lieber in der Tasche.
Aber du bist doch ein moderner Mann, der gar keine Geldscheine mehr in der Tasche hat.
Nee, das ich bin schon Bargeldtyp. Ich mag keine Münzen, die schmeiße ich mir direkt weg. Aber Geldscheine mag ich. Sorry, jetzt habe ich dich da unterbrochen. Aber dieses aufgesetzte Ehre-Ding, das frage ich mich auch, wo das eigentlich herkommt. Es ist, aber diese Leute, die diese Videos machen, ich würde gerne mal diese Typen, die aus irgendwelchen Internetfotos diese Videos zusammenstellen, da ihre eigene Ideologie drunter texten und die so mit 10.000-fach geklickt werden. Ich würde die gerne mal persönlich kennen. Ich würde gerne mal wissen, was sind das eigentlich für Leute? Ich würde die gerne mal sehen. Weißt du? Und mal gucken, ob die noch die meisten haben ja noch so ein zweites Internetleben mit ihrem echten Namen, wo die dann irgendwie, keine Ahnung, Hundespielzeug bei Amazon bewerten oder sowas. Das sind ja die meisten, die haben dann irgendwie so ihr gefährliches Allmachts-Ich in einem Pseudonym mit, keine Ahnung, Bild von Josef Mengele und noch Hakenkreuz obendrauf und noch ein Adler, der das Ganze trägt und dann darüber noch, der brennt aber, das Ganze brennt noch und alles ganz schrecklich. Und dann sind die aber auch irgendwie, keine Ahnung, Stefan 15, der gerade mit irgendwie einem neuen Dackel von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Und wenn man da mal anklopfen würde zu Hause und dann sagen würde, sagen Sie, haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Ihr Sohn im Internet Volksverhetzung betreibt seit 3,5 Jahren mit 150.000 Klicks pro Video? Was? Ich dachte, der wichst einfach nur, wie jeder andere in seinem Alter.
Das ist leider wirklich.
Die Leute, Jungs, die wichsen auch überhaupt nicht mehr. Wirklich früher, weil die wahrscheinlich alle Pornos durchhaben. Die kennen die.
Ja, die sind mit 13 leergemolken. Mit 13, 14 sind die komplett leergemolken und leergesquirtet alles schon heutzutage. Ist so.
Und dann die kennen die Pornos alle.
Die kennen die Pornos alle und dann gehst du noch ans Business machen vielleicht. Und ich finde, jetzt klingen wir schon selber wie so zwei alte Männer, die Jugend...
Wir sind zwei alte weise Männer versuchen sich selbst die Welt zu erklären, die sie nicht verstehen. Ist das nicht der Grund, warum wir das hier machen?
Ja, und weißt du, was uns auch gar nicht schlimm? Hey, komm mal klar damit, du willst ja bloß in deine alte Welt zurück. Nein, ich will auch keine alte Welt zurück. Ja, ach, heute sind wir ein bisschen krawallig auch, ich bin schlecht gelaunt.
Pass auf, ich hab eine Geschichte, um das abzudämpfen, pass auf, ich habe was recherchiert, das würde dich interessieren.
Ich brauche mal ein Blättchen, Jan.
Ich kann dir einfach meinen Dollarschein rüberreichen.
Können wir eine Sekunde, warte auf eine Sekunde. Ich bleib so. Beweg dich nicht, du siehst gerade sehr gut aus. Guck mich an, beweg dich nicht. Beweg dich nicht und guck mich an. Ich bin sofort wieder da. Nichts machen, Jan.
Beweg dich nicht und guck mich an. Olli Schulz ist gerade auf dem Weg zum Blättchen holen. Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden. Wir schneiden es nicht raus. Könnt ihr ruhig mitbekommen. Ich würde gleich gerne, kann ich schon mal anteasen, über eine ganz, ganz interessante Sache, über die ihr euch vielleicht noch nie Gedanken gemacht habt, sprechen. Ich habe nämlich was rausgefunden. Es hat ein bisschen was mit Nazi zu tun. Es hat aber auch ein bisschen was mit unnützem Wissen zu tun.
Achtung!
Da kommt Olli Schulz zurück. Er trägt einen bordeaux-roten Pullover. Und hat sehr, sehr reine Haut heute. Ist für die Ölkur hat angeschlagen. Feinstes Moselwasser fließt halt durch diese Arme.
Die Sendung heißt heute Beweg dich nicht und guck mich an.
Beweg dich nicht und guck mich an, ist der Titel der Sendung. Sehr schön, sehr schön. Ja. Pass auf, Olli. Ich erzähle eine geile Story. Er hat was mit Nazi zu tun, ein bisschen, aber ein bisschen auch nicht. Und zwar weißt du, was eine Buchstabiertafel ist?
Nein.
Also wenn man zum Beispiel am Funkgerät oder am Telefon früher einen Namen buchstabieren möchte oder bei der Versicherung anruft und sagen möchte, wie man heißt, mit komplizierten Nachnamen, dann sagt man ja zum Beispiel A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar. Das ist eine Buchstabiertafel.
G wie Gülle.
Genau. Und es gibt tatsächlich in Deutschland eine standardisierte, na klar, wir sind in Deutschland, es gibt eine DIN-genormte Buchstabiertabelle, eine Buchstabiertafel, die überall gleich ist. Und früher, das gibt es auch schon ganz lange, früher war das ja noch viel wichtiger, als wirklich gefunkt wurde. Und da stand diese Buchstabiertafel immer in den Telefonbüchern drin. Diese Buchstabiertafel, zum Beispiel A wie Anton oder B wie Bertha, die hat sich im Laufe der Zeit verändert. Und zwar gibt es eine Veränderung, ich habe hier vorliegen die Buchstabiertafel aus dem Jahr 1905. Da war A noch nicht Anton, sondern Albert. Wie Albert. Ä wie Ärger, das ist heute auch noch so. B wie Bertha, auch das ist gleich. C wie Cäsar ist gleich geblieben. Dann gab es eine weitere Veränderung der Buchstabiertafel im Jahr 1926. Die waren früher immer in den Telefonbüchern vorne drin. Auch da hat sich nicht so viel geändert.
Gab es denn mal A wie Adolf oder war das ganz...
Jetzt kommt's. Dazu kommen wir. Es gab nämlich auch im Jahr 1934 eine interessante Veränderung. Und zwar bei folgenden Buchstaben. Bis 1934 hieß nämlich das S, wie heißt es heute? S wie? Na?
Siegfried.
Es ist S wie Siegfried, sagt man heute. Es war aber bis 1934 S wie Samuel. Und N wie Nathan. Heute sagt man N wie Nordpol, aber bis 1934 war es N wie Nathan. Und Z wie Zacharias. Und was haben wir noch? Genau, das waren so die wichtigsten Änderungen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, und D wie David. Und dann schrieb im Jahr 1933... ein Telefonbuchbesitzer einen Brief an die Firma, die diese Telefonbücher hergestellt hat, am 22.03.1933 an das Postamt in Rostock in Mecklenburg. In Anbetracht des nationalen Umschwungs in Deutschland halte es für nicht mehr angebracht, die in der Buchstabentabelle aufgeführten jüdischen Namen wie David, Nathan, Samuel etc. noch länger beizubehalten. Ich nehme an, dass sich geeignete deutsche Namen finden lassen. Also bis 1934 waren völlig bis dahin unverfängliche Namen in dieser Tabelle drin. Dann kamen die Nazis an die Macht. Irgend so ein Wichser hat eine Postkarte an irgendein Postamt geschrieben, woraufhin sich dann ein Postbeamter, damals ja noch alles Reichspost und so, beflissen fühlte, das wirklich umzusetzen. Und dann haben die tatsächlich im Jahr 1933 angefangen, die in Anführungsstrichen jüdischen oder man hat das dann biblischen Namen genannt. Damals war es ja noch nicht so allzu weit mit diesem durchgeknallten Rassenwahn. Deswegen hat man es noch zum Schein so begründet, es ging natürlich um jüdische Namen, aus der Tabelle zu streichen. Und aus S wie Samuel wurde 1934 offiziell S wie Siegfried. Und was sagen wir heute? S wie Siegfried. Und was ist es? Eigentlich falsch. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg
S wurde wie das Samuel. Ganze wieder...
Es ist eigentlich S wie Samuel. Aber weil unsere Großeltern das so aufgenommen haben, überleg mal, von 1905 bis 1934, also 29 Jahre, hat man S wie Samuel gesagt. Dann kam der Wichser von 1934 bis 1945, 11 Jahre, also nicht mal halb so lang, hieß es dann Siegfried, wurde so eingepaukt und heute haben wir es immer noch drin, obwohl seit über 70 Jahren das S wie Samuel wieder heißt.
Ja, wir haben ja auch immer noch Nazis leider.
Ja, aber N wie Nathan ist verschwunden, das ist jetzt N wie Nordpol und es ist tatsächlich dann Y wurde dann Ypern, wie ich glaube die berühmte Schlacht von Ypern im Ersten Weltkrieg. Aus Z wie Zacharias wurde Z wie Zeppelin, auch das sagt man heute noch.
Stimmt.
Aber das sind so die beiden bekanntesten. S wie Samuel ist aber offiziell das Richtige heute nach DIN-Norm und Z wie Zacharias. Aber da siehst du, wie selbst in diesen kleinen unbedeutenden Dingen da dieser Ungeist einzog und wie sich das vor allen Dingen dann geändert hat. Da hat einfach irgendein Wichser eine Postkarte geschrieben und gesagt, die jüdischen Namen müssen da raus. Es wird auch Samuel Siegfried Deutsch.
Ja.
Vermeintlich. So, und es ist immer noch in unseren Köpfen. Ist das nicht geil?
Nee, finde ich voll interessant. Hat dir das ein aufmerksamer Leser geschrieben?
Nee, ich habe das habe ich aus dem näheren privaten Umfeld hat mir das
ja eine sehr interessante Geschichte.
Ja, es ist ganz gut, bei Instagram laufen nicht nur dumme Weiber rum, sondern da gibt's auch richtig geile schlaue Chicks.
Da gibt's sowas absolut ausgeht. Frag Christian Lindner.
Sitzen wir abends auf meiner Dachterrasse in meinem neuen geilen Loft, gucken auf die Stadt und unterhalten uns über die Buchstabiertabelle im Telefonbuch von 1934, was man halt so macht, um geil hochzukommen.
Na, um sich auch ein bisschen zu punkten, damit man später noch irgendwo im Bett landet oder so.
Ja, genau. Sapiosexualität.
Genau, der
ist so. Ich werde nur geil, wenn sie schlau ist. Ich kann nur kommen, wenn er schlau ist.
Ja, ich würde noch gerne ein Lied auf die Liste passen und da würde ich dir gerne noch eine kleine Geschichte mit dir heute kreieren. Zusammen. Heute ist so eine Sendung, wir müssen ja heute aus unseren eigenen Beinen gestellt. Wir haben niemanden, keine Redaktion mehr. Wir haben gar nichts mehr. Ich packe jetzt noch einen Song auf die Liste, der passt ganz gut thematisch. Der heißt 50 Ways to Leave Your Lover von Paul Simon. Das ist von der Platte Still Crazy After All These Years. Und das ist ein wahnsinnig schöner Song. Oder habe ich den schon auf die Liste gepackt? Nein, habe ich noch nicht. 50 Ways to Leave Your Lover. Es ist sowieso eine Wohltat, die Paul Simon Platten der 70er, 80er Jahre zu hören. Jede Platte ein Genuss. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Hast du auch noch einen Song?
Ja, aber es gibt den nicht bei Spotify. Warte mal. Nee, es gibt den nicht bei Spotify. Doch, es gibt den bei Spotify. Der Song heißt Get Off the Stage von Morrissey. Das ist ein Song, der handelt davon, dass er Mick Jagger nicht mehr ertragen kann und dass der alte faltige Mann bitte gehen runtergeht.
Auch ein wichtiges Thema, was man besingen sollte.
Ja, wo wir bei alten faltigen Männern sind. Ich möchte gleich ganz kurz mit dir über die Lemmy-Doku auf Netflix reden.
Ist super.
Jetzt sag doch nicht alles vorab schon. Lass doch die Leute mal kurz. Vielleicht ist sie super, vielleicht ist sie aber auch scheiße. Wir reden gleich über Lemmy und wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Die Sendung heute leider ohne Sue. Wir müssen diese Woche Sue quasi ersetzen.
Die Sendung heißt jetzt auch die Sendung ohne Sue.
Die Sendung heißt halt. Wie war die Sendung? Wie war das nochmal?
Halt still und schau mich an.
Irgendwie so.
Ja.
Und weil wir Sue vermissen, freuen wir uns auf alle Interviews, die mit Sue jemals erscheinen.
Beweg dich nicht und schau mich an.
Genau. Bis gleich, nach dem kurzen musikalischen Break, sind wir wieder da.
Bis gleich.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Fest und flauschig heute die Sendung ohne Sue, aber Janni und Olli sind da oder Olli und Janni und wir sind schlecht gelaunt.
Wir sind schlecht gelaunt heute.
Schlecht gelaunt und größenwahnsinnig, eigentlich wie immer. Völlig ohne Grund natürlich. Ich hatte diese Woche das Vergnügen, Olli, dass ich, oder hab's eigentlich immer noch bis Mittwoch, also weiß ich nicht genau, wir nehmen den Podcast jetzt ja am quasi jetzt gleich Freitag auf. Ich habe diese Woche den Twitter-Account der Zeit übernommen. Da darf ich machen, was ich will.
Oh.
Und ich habe das Gefühl, ich übertreib's ein bisschen.
Und warum haben sie dir den gegeben, den offiziellen Zeit-Online-Account?
Ja, nee, nicht von Zeit-Online. Das trauen sich nicht. Obwohl, das könnte ich natürlich auch.
Also, sondern von welchem Zeit denn? Von Herrn Zeit?
Die Zeit, witzigerweise ist der Account von Zeit Online hat 2 Millionen Follower und der Account von der Zeitung Die Zeit, also die Printausgabe, hat nur so knapp 300.000 und den verleihen sie ab und zu mal an irgendwelche Wahnsinnigen. Und ich habe den diese Woche und ich fühle mich wieder wie vor 15 Jahren, als ich angefangen habe mit Twitter. wo so wenig Leute einhören und die sich noch alle aufregen und so, man nirgendwo geblockt ist. Und ich habe das Gefühl, Leute, die wirklich sich total schnell reizen lassen. Ich habe es echt übertrieben, glaube ich, diese Woche. Riesenentschuldigung an das Team von der Zeit.
Was postest du denn dann so? Ich habe ja keinen Twitter. Was postest du?
Also zum Beispiel habe ich ein Bild vom österreichischen Vizekanzler H.J. Strache, wo er mit einem Maschinengewehr am Abzug in einer Tarnfleck-Camouflage-Uniform im Wald steht bei der Viking-Jugend, als er ein Jugendlicher war. Mhm. Und daneben ein Bild von ihm heute, wo er da so steht mit Anzug und Brille und so. Und habe ich gesagt, hier sehen Sie zwei identische Fotos vom österreichischen Vizekanzler. Finden Sie die 18 Fehler und markieren Sie sie mit nicht verfassungsfeindlichen Zeichen. Und das... Ich habe das Gefühl, so viel Ärger hat der Twitter-Account der Zeit noch nie bekommen. Und ich glaube auch, dass sie leicht nervös werden die ganze Zeit. Also immer einer mit so einem leichten Durchfall.
Aber die wissen doch, dass sie mit dir den Störfaktor sich holen. Das wollen die doch auch. Oder
ich weiß nicht genau, ob sie das jetzt genauso wollten. Also die haben sich, glaube ich, vorgestellt, dass sie gerne den Effekt hätten, aber nicht den Ärger.
Aber du bist auch mit allen, du kennst doch inzwischen alle Beleidigungen, die man dir in den Kopf geworfen hat. Du bist ja auch wirklich, eigentlich musst du doch irgendwie, was Twitter angeht, gefühlskalt geworden sein, oder?
Total. Ich habe letztens einen Brief von der Polizei bekommen, die haben mir einen Brief geschrieben. Weiß ich gar nicht erstmal, woher die meine neue Adresse haben, ist das erste. Und das zweite, haben die mir geschrieben, irgendeine Staatsanwaltschaft in Süddeutschland, die hat eine Staatsanwaltschaft in Süddeutschland hat eine Beleidigung im Internet gegen mich festgestellt. Aha. Und zwar Böhmermann, du dummes Schwein oder sowas. Und fragte mich dann von sich aus, ob ich dagegen Anzeige starten möchte. Ich so, Alter.
Und du hast mir sofort ja gesagt.
Das hat, bevor ich morgens meinen ersten Kaffee trinke, habe ich das schon 3000 Mal gehört, Böhmermann, du dummes Schwein. Und zwar nur von Leuten, die mit mir in einem Haushalt leben. Noch nicht mal vom Internet. Wie kommen die denn jetzt auf einmal da drauf? Wollen sie Anzeige erstatten wegen Böhmermann, du dummes Schwein? Ganz ehrlich, nein, also wirklich nicht. Das habe ich hinten auf meinem Rücken tätowiert.
Ja. Sag mal, du wolltest mit mir über die Lemmy-Doku reden.
Ja. Hast du gesehen?
Ja, schon. Die ist schon ewig alt. Die ist schon 10 Jahre fast alt. Aber die ist ganz toll. Die mag ich sehr.
Die ist schon so alt?
Ja, die ist schon relativ alt. Die ist nur jetzt neu auf Netflix. Das ist auch keine Netflix-Produktion, sondern die haben die aufgekauft. Ich sag mal, 6-7 Jahre ist die alt. Aber sie beleuchtet sein Leben die letzten Jahre in Los Angeles. Für mich eine der schönsten Szenen ganz am Anfang, wie er Kartoffeln schneidet und sich die in der Pfanne brät und dann in so einem abtropft mit so einem Zewa-Tuch und dann einfach so fettige Kartoffeln in dich reinstampft und Computerballerspiele spielt.
Man weiß ganz genau, wenn man diese Pommes sieht, weiß man genau, wie sie schmecken. Und man denkt, wenn man das sieht, bisschen zu fettig, würde ich jetzt...
Hätte ich ein bisschen länger abtropfen lassen.
Ja, ich dachte, dann muss ich mein Urteil doch wieder zurückziehen, was ich mir schon gemacht habe. Ich dachte, das wäre eine neue Doku. Ich fand nämlich, das waren jetzt quasi vor dem Hintergrund, dass er eben nicht mehr lebt. Ich glaube, er ist letztes Jahr gestorben, ne? War's letztes Jahr?
Vor 2 Jahren schon, ja.
Vor 2 Jahren schon. Dafür, dass er nicht mehr lebt, fand ich, wenn das quasi eine neue Doku gewesen wäre, wäre das ganz schön oberflächlich. Und ich habe gedacht, Mensch, da hol dir aber wirklich jeden Rockstar von Henry Rollins irgendwie bis irgendwie Dave Grohl, sind so wirklich alle da gewesen. Ja. Aus den Löchern, um mal was zu Lemmy zu sagen.
Aber er ist auch nun mal wirklich der Godfather auf Heavy Metal, auf Rock'n'Roll. Das muss man wirklich sagen. Lemmy hat das verkörpert. Das ist jetzt auch, das kann man alles sagen, ungesund und krasser Lebensstil. Der hat sich von Anfang an dafür entschieden. Und das hat er resolut durchgezogen. Und mit all dem Alkohol, in all dem, ich glaube, der hat immer nur so Speed sein Leben lang und gesoffen und geraucht, ist er 69 mit geworden und hat noch relativ viel in einem Grips in der Birne gehabt und war auch ein herzlicher, reflektierter Typ und hatte so eine Street-Smartness, die ich ihm nicht absprechen kann, so.
Also ja, und wenn du dann irgendwie die Metallica, wie heißt nochmal der?
James Hetfield.
Ja, James Hetfield siehst und dann wie dann Lemmy auf die Bühne kommt mit so einem Gastauftritt, das ist schon echt eine ganz andere Kategorie. Man denkt die ganze Zeit so, ey, James Hetfield da mit seinem frisch geduschten,
ja,
und James kann sich so tätowieren, wie er möchte, der wird nie das erreichen, was der Typ damit
einer Performance bekommt. Das ist irgendwie tatsächlich so, aber James Hetfield ist auch trockener Alkoholiker inzwischen, also trinkt nicht mehr, also ein Ex-Alkoholiker und hat sein Leben komplett umgekrempelt, weil er auch wirklich ziemlich wasted war. Aber das Witzige ist, dass wenn man sich die alten Metallica zur Zeit des schwarzen Albums, da hat er auch so einen Bart gehabt und lange Haare, da hat er eigentlich Lemmy 1:1 optisch kopiert, nur dass er halt blond war. Das ist schon sein großes Vorbild auch, deswegen haben die alle Ehrfurcht vor dem. Und ich habe tatsächlich 1995 oder 96 als Roadie im Stagehand Lemmy mal den Daddelautomaten, der hat nämlich immer einen eigenen Daddelautomaten auf Tour dabei, aus dem Bus rausgetragen und nach unten in den Backstage und dann sitzt er da, trinkt Jack Daniels Cola vom Auftritt und spielt an so einem Daddelautomaten. Und das hat er jeden Abend gemacht. Und wenn er nicht auf Tour war, da war er in diesem Club im Rainbow in Los Angeles. Und da hat am Daddelautomaten gesessen. Und die Leute haben halt gedacht, ja, lass mal da reingehen. Haben den Witz gemacht, ja, mal gucken, ob Lemmy da ist. Und dann saß er da wirklich immer. Weil der halt wirklich sein ganzes Leben nur in Pubs gesessen hat oder auf Tour war oder zu Hause zwischen seinen ganzen Nazi-Sachen. Und Ozzy Osbourne sagt ja in der Doku, wenn die Nazis nochmal angreifen wollen, können sie sich bei Lemmy die Ausrüstung abholen. Weil das ist ja nun mal wirklich, der hat ja alles gehabt, was es gibt an Nazi-Sachen. Der war halt besessen vom Zweiten Weltkrieg. Aber kein Nazi-Fan, sondern den hat einfach der Zweite Weltkrieg
fasziniert. Apropos Heavy Metal, ich hatte diese Woche eine schöne Idee. Habe ich erst überlegt, ob das was für die Fernsehsendung ist, aber das fand er nicht so richtig Gehör. Ich habe überlegt, weil Schleswig-Holstein ist ja bekannt für das berühmte Heavy Metal Festival. Ein Dorf verwandelt sich und so. Mhm. Ob man da nicht eine Stufe drauflegen könnte und mal so ein kleines bisschen was Neues sich ausdenkt. Und zwar habe ich folgende Idee. Ein Dorf wird einmal im Jahr von einer Truppe sympathischer Gebäckliebhaber überrannt. Und dann gibt's das große Backenfestival. Erstmal ist das Dorf natürlich ganz kritisch. Ja. Und sagt, Mensch, jetzt kommen da die Bäcker, was sind das für Leute? Aber nach 3-4 Jahren bricht das eins. Wird auf so einem riesigen Feld, werden riesige Öfen angeschleppt. Und da kommen die Bäcker aus der ganzen Welt. Und irgendwann fängt das Dorf nämlich Feuer und merkt, Bäcker, die Typen, die hier bei Backen kommen, einmal mehr, das sind ganz normale, ganz liebenswerte Typen. Und dann macht das ganze Dorf.
Und dann machen die Backen.
Dann heißt das nicht mehr Backen. Das große Backenfestival. Dann wird er gebacken. Und als Headliner kommt eh nicht von einem Mike Lockyers. Wirklich so ein Riesenstar auf der Bühne.
Backen, ne? Ja, das ist
das große Backenfestival.
Aber ist das auch in Wacken oder daneben oder ist das?
Nee, das ist das wird da nicht nach dem Ort benannt. Das ist einfach ein Riss Backenfestival, weil auch dann so Konkurrenz unter den Schleswig-Holsteiner Dörfern, da wird irgendwie was familienfreundlicheres und so. Aber erstmal ist man natürlich im Landratsamt ist man kritisch, weil man hat von Bäckern im Internet schon viel gelesen. Das sollen krasse Typen sein. Aber dann kommen die und dann wird das Dorf aber ganz weich und dann machen am Ende alle mit und helfen dann, packen damit an, aufbauen und der Bauer freut sich, dass das Feld 2 Wochen im Jahr vermietet ist und so. Backen, das Backenfestival.
Ja, das wäre doch schön, wenn das im Ort neben Wacken wäre. Wenn das
zur gleichen Zeit,
ja.
Dann macht dann aber die Polizei nicht mit, weil es gibt nur so wenige Einfallstraßen. Aber es gibt dann, ja, die berühmtesten Bäcker der Welt kommen dann da vorbei und beim Backenfestival. Backen! Ja. Backen ist nur einmal im Jahr, heißt es dann.
Das finde ich geil. Weißt du? Und daneben kommt dann noch so junge Modedesigner, machen dann noch so ein anderes Hipster-Festival und da geht's nur um Mode und zwar nur um Oberbekleidung, das heißt Jacken. Das das gibt's da.
Jacken, Alter. Ja, wir haben im Dorf gedacht, natürlich, klar, Leute, die Jacken. Jacken ist natürlich, dann kamen die anderen, waren die super nett. Ja. Und der Edeka macht den Umsatz seines Lebens.
Ja, und dann kommt auch der Michalski. Der Michalski hat auch eine eigene Kollektion. Und jeder hat von dem Michalski eine eigene Jacke bekommen. Ja, herrlich. Finde ich gut.
Und dann kommen irgendwelche Punks aus Buxtehude von westlich der Elbe und machen so ein Spaßfestival, was aber die Polizei auf den Plan ruft, weil das mache ich nicht. Ich wollte jetzt irgendwie eine geile Geschichte, um am Ende auf Kacken festzuhalten.
Ja, habe ich auch schon überlegt noch. Aber lassen wir ausfallen. Kackenfeld aus Backen und Jacken und Wacken. Das reicht schon. Aber,
weißt du, diese Dokus über Wacken, wo man immer diese lieben Rocker und die sehen alle so und dann kommt Alice Cooper nochmal, wird reingeschnitten, Interview und dann Alice Cooper, der sieht immer so gefährlich aus und so, aber die Hühner sind gar nicht echt in der
Körperarbeit.
Und er ist super professionell.
Was keiner weiß, er ist auch Philosophieprofessor und dann Alice, oder irgend so eine Sache.
Ja, Klaus Meine, ich bin mal in Ohnmacht gefallen, als ich aufgewacht bin, hing Klaus Meine über meinem Gehirn und hat mich operiert. der ist nämlich auch noch Gehirnchirurg.
Was keiner weiß, Klaus Meine arbeitet in der Charité.
Für die harten Fälle. Dr. Klaus kommt. Gang runter.
Und singt die Leute aus dem Koma. Ja, das kann alles sein. Jan, wir reden heute viel Quatsch. Das ist nicht. Jetzt wird die Sendung langsam leicht. Jetzt kommen wir langsam zum Ende.
Endlich. Jetzt können wir sie beenden. Jetzt, wo sie langsam gut wird, können wir sie beenden.
Ja. Finde ich auch. Nee, ich hatte ja auch noch eine Idee für ein Wacken-Festival über den perversen Bauer Olaf. Habe ich das hier schon mal in der Sendung erzählt?
Hast du noch nicht erzählt?
Dass da ein perverser Bauer ist, der aber Bock hat, also der hat lange keine Frau gehabt und dann sieht er aber diese Metaller, die da immer durch sein Dorf laufen und von hinten haben die auch lange Haare und dann baut er sich so eine Scheune, die Metal-Scheune und abends, wenn dann so junge Metaller von dem Festival ins Dorf kommen und nochmal beim Edeka was einkaufen wollen, dann lockt er sie in seine Scheune. Also die Bauer Olaf in seine Scheune. Und dann ich glaube, ich will diese Geschichte hier nicht weiter.
Sollte man vielleicht im Podcast nicht ausführen, es hören ja vielleicht auch Leute unter 18 zu.
Das nervt mich. Leute unter 18 nerven mich. Es nervt mich auch. Ich gehe übrigens auf Tour, Jan. Schön, dass du mal nachgefragt hast.
Gehst du eigentlich auf Tour demnächst mal?
Nee, aber ich gehe auf Tour und dann schreiben mir manchmal Leute, cool, das ist das erste Mal, dass ich mit meiner 8-jährigen Tochter auf dein Konzert kommen werde. Und dann denke ich, ich bringe meine 8-jährige Tochter auch nicht mit. Könntest du deine bitte auch zu Hause lassen? Weil.
Oh.
Weißt du, was ich meine? Ich mache ja keine Konzerte, wo ich jetzt da so, aber ich möchte immer noch das Gefühl haben, dass ich es jederzeit machen könnte. Es wird ja keine Tour werden, wo ich jetzt anfange, versaute Witze zu erzählen, irgend so ein Quatsch, aber.
Das hast du noch nie gemacht.
Habe ich noch nie auf der Bühne gemacht.
Da fange ich jetzt. Witz aus der Lemmy-Doku. Hm? Was ist lustiger als ein totes Baby?
Zwei tote Baby.
Totes Baby im Clownskostüm.
Ist das in der Lemmy-Doku drin?
In der Lemmy-Doku ist das ein Witz und ich habe mich schon echt kaputt gelacht. Ist schon ein guter Witz.
Das ist in der Lemmy-Doku drin, echt? Aber ja. Erzählt Lemmy den?
Ja, erzählt Lemmy.
Na gut.
Oh Mann. Kann ich eine Sache, ich habe eine letzte Sache noch auf dem Zettel stehen.
Jede Sache, die du willst.
Weil ich bin Serienmörder-Fan und gucke alles, was mit Serienmördern zu tun hat, weil Chat ich Bundy. Überlege, als Zweitkarriere und so, das eines Tages vielleicht nochmal durchzuziehen. Das wäre auch, als Serienmörder wären wir beide super geeignet, weil man würde erstmal gar nicht denken, dass wir die Eier hätten, das zu machen, weil ich meine, wie bescheuert müssen die denn sein, die sind ja so bekannt und dann würden die doch niemals Serienmörder sein, aber vielleicht gerade dann. So. Mhm. Aber jetzt kommt's. Stell mal vor, du bist Serienmörder und du gibst dir echt Mühe, du hast wirklich ein elaboriertes Ding am Laufen und auch jahrelang, es geht immer gut. Aber es ist halt, es fehlt so das letzte bisschen, um aus dir so einen richtig geilen Serienmörder zu machen.
Ja.
Und deswegen bleibst du, trotz dessen du jetzt im Gefängnis sitzt oder in Amerika sogar Todesstrafe dir da droht, bleibst du trotzdem nur der regionale Serienmörder.
Mhm.
Weißt du, der Würger von Hameln oder, keine Ahnung, der Axtmann von Köln.
Ja, oder der goldene Handschuhmann.
Ja, also, nee, der regionale Serienmörder, nee, der wird ja fast zu überregionaler Bekanntheit jetzt gebracht durch den Film und durch Heinz Buhr und so.
Ja.
Aber der regionale Serienmörder, der es nie schafft, der trotzdem aber 12 Leute umgebracht hat, aber zum Beispiel dieser Typ, der Pfleger, der da 100 Leute umgebracht hat, und sagen wir mal ganz ehrlich, so schrecklich das ist, der große Nachteil ist, wenn du als Serienmörder Fame haben möchtest, dann darfst du halt nicht Menschen an ihrem Lebensende umbringen, sondern musst halt wirklich die Sachen, die in der Bildzeitung gut funktionieren, als Opfer dir aussuchen. Und das sind so Leute, die es eben niemals schaffen werden, so eine geile Netflix-Doku zu bekommen, um in dieser Serienmörder-Abkultgemeinde Anerkennung zu haben. Regionale Serienmörder. Und ihr könnt mal gucken bei Wikipedia, wie viele regionale Serienmorde es gibt, wie viele Leute da wirklich wahnsinnig viele Leute umgebracht haben.
Und die schieben so viel Frost in den Gefängnissen jetzt.
Ja, die sitzen da und denken so, Alter, jetzt die ganze Mühe, dieses ganze blutige Handwerk. Und jetzt bin ich nur einer von diesen vielen, vielen No-Name-Regionalliga-Serienmördern. Die, weißt du, die nicht besonders gut sind, nicht besonders schnell. It's a hard knock life for us. Der Würger von Hameln oder der Treter von Freilassing hat irgendwie 7 Menschen umgebracht über einen Zeitraum von 3 Jahren. Aber dann hat er sich irgendwie bei der Verkehrskontrolle irgendwie versehentlich ein Perso mit dabei gehabt und dann haben sie ihn gecasht und dann ist er weinend zusammengebrochen und die Hälfte der Opfer war noch irgendwie, wurden dann nicht gefunden und war zu lange her und interessiert auch keinen.
Nee.
So, weil zur selben Zeit, als das rauskam, ist ein Flugzeug abgestürzt. Oder keine Ahnung, Heidi und Tom haben sich getrennt. Oder Heidi soll schwanger sein.
Ja. Von Tom und von Bill.
Gleichzeitig?
Na, kann sein, dass die hängen doch immer zu dritt rum, oder?
Ey, wie ist das eigentlich? Bei diesem komischen KDW-Raub konnten sie die doch nicht verknacken, weil das Zwillinge waren und man nicht wusste, wer von beiden der Beteiligte war oder ob es beide waren. Wenn jetzt Heidi ein Kind bekommt, ist das denn so, genetisch sind doch Tom und Bill komplett gleich. Also wenn jetzt Tom der Vater ist, könnte es sein, dass Bill also quasi da einfach, dass er eigentlich der Vater ist, wenn Heidi mitspielt und es würde nie einer rausbekommen. Tom nicht und Bill auch nicht, je nachdem.
Also die hat jetzt freie Bahn mit beiden und kann die gegeneinander ausspielen.
Ja, also wenn jetzt Bill, wie wäre das denn, liebe Genetiker, die uns zuhört, wenn jetzt Bill Heidi Klum schwängern würde oder der Vater eines Kindes von Heidi Klum wäre und das Kind würde geboren werden, könnte man dann mit DNA-Tests Nachweisen, dass Bill der Vater ist? Nein, eigentlich nicht. Die haben doch die gleiche DNA als Zwillinge.
Ja, das ist meine, genau, das ist die Frage. Hausaufgabe, bitte Antworten schicken an die altbekannten Adressen. Jan, es wird Zeit, die kleine, schöne Abschlussmelodie einzuspielen.
Ja. Wie sie jetzt kommt, ich höre sie schon, ja, ja.
Ja, ja, die kommt jetzt gerade. Ich habe da noch eine ganz kleine, ich habe heute Morgen gedacht, dass ich mal wieder eine Kurzgeschichte schreiben will. Und zwar, ich weiß nicht, der kleine Herr Tölke. Die Geschichte heißt...
Kleine Herr Tölke.
Ja, und vielleicht erzählen wir die zum Ende. Ich habe noch nur den Anfang. Die Geschichte soll losgehen. Auf einmal war er wieder da. Der kleine Herr Tölke wurde als erster Mensch wiedergeboren. Der kleine Herr Tölke wurde in der Straße, in der er schon einmal lebte, 10 Jahre nach seinem Tod, im Alter von 35 Jahren, wiedergeboren. Auf einmal war er wieder da. Die Menschheit konnte sich es nicht erklären. Aber der kleine Herr Tölke, der nie immer jemandem etwas getan hat, mit der Glatze, der kleine, etwas pummelige Herr Tölke, stand wieder da und sagte, ich kann mir das nicht erklären. Aber ich bin wieder da. Er wurde in alle Talkshows eingeladen. Überall wurde er rumgereicht. Er sah bei Stern TV, bei Halaschka, bei Lanz. Und überall hat der kleine Herr Tölke nur das Gleiche gesagt und hat gesagt, ich weiß auch nicht, auf einmal war ich wieder da in meiner Straße und bin wieder am Leben. So, das ist der Anfang der Geschichte bis jetzt.
Okay.
Wie findest du das?
Ich finde das einigermaßen spannend. Ich frage mich sowieso, was
wenn nur ein Mensch wiedergeboren wird und die anderen alle nicht und die anderen, die noch leben können, noch, also es gibt noch genug Menschen, er ist 10 Jahre tot gewesen, die beweisen können, ja, den kannte ich, das war Herr Tölke, der ist aber gestorben und dadurch ist er der erste Mensch, der wiedergeboren wird.
Ja, aber ist nicht Jesus auch wiedergeboren? Ich meine, würden da nicht, wenn sowas passieren würde, würde wahrscheinlich aus Rom eine Delegation kommen und das auschecken. Dann wird ein Wunder erklärt, dann versuchen sich die Leute irgendwie gemein zu machen mit dem kleinen Herrn Tölke. Der löst da Sachen aus mit seiner Wiedergeburt. Das ist ja das ist, der Pandora wird
absolut,
da
aufgemacht. Das ist ja das Interessante, deswegen habe ich diese Geschichte weitergesponnen.
Es gibt ja schon einen Totenschein. Es gibt einen Rechtsmediziner wahrscheinlich oder zumindest einen Toten,
der auf die
Erde gebracht hat. Es gibt ein Grab.
Es gibt ein Fahrrad. Allein, alles wurde schon mal gemacht, aber er ist wieder da. Und er kann es sich selber nicht erklären, aber er freut sich.
Und dann kommt er zum Amt und es gibt gar keinen Vorgang dafür. Da gibt es gar keine Stelle, die ihm da weiterhelfen kann. Wiedergeburten haben wir gar nicht.
Nee, das ist noch gar nicht. Wird für den kleinen Herr Tölke wird ein extra beim Ortsamt, also eine kleine Stelle aufgemacht.
Für die, ja, nee. Da muss ich die Bearbeitung seines Falls vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklagen. Das wird ein riesen Rechtsding, weil es gibt da gar keine Formulare für. Und die Behörden stellen sich auch auf stur.
Ja.
Machen auf einmal alle zu. Aber ich will doch bloß meine Geburtsurkunde. Nee, Herr Tölke, Sie sind gestorben. Für uns sind Sie gestorben.
Für uns sind Sie gestorben, genau.
Wir können die Akte jetzt nicht wieder aufmachen.
Und der kleine Herr Tölke will wieder einen Job kriegen, kriegt aber keine, weil er keine Papiere und keine Zulassung kriegt. Weil er eigentlich
alleine das, Sie sind sozialversicherungspflichtig. Ja, ich würde gerne meine Sozialversicherungskarte bekommen, aber das Amt lässt mich nicht. Und dann erstmal beginnt die Geschichte des kleinen Herrn Tölke mit einem 10-jährigen Rechtsstreit.
Ja.
Mit der Verwaltung.
Und pass auf, und dann ist er irgendwann völlig erschöpft und erkämpft sich aber eine Sozialwohnung im Plattenbau. Und dann wohnt er da, der kleine Tölke, und ist...
Aber die kann er nicht bezahlen, außer in Bargeld, weil er kein Konto eröffnen kann.
Ja, weil er alles zugemacht ist. Dann geht er anschaffen, der kleine...
Und zwar auf dem nekrophilen Strich.
Ja.
Von Leute gerne mit Toten schlafen. Und die sich das aber irgendwie anders, irgendwie toter vorgestellt haben.
Und nachher auch, und jetzt kommt aber, wir müssen diese Geschichte in so eine tragische Wendung noch bringen.
Ist das nicht schon tragisch genug?
Ja, aber der kleine Herr Tölke kriegt irgendwann eine Sozialwohnung, die er durch Prostitution sich selber irgendwie die Miete
dran... Auf einem Nekrophilenstrich.
Ja,
hinterm Hauptbahnhof Uelzen.
Deutschlands
einziger Nekrophilenstrich. Im bundesweit bekannt, im Nekrophilenführer. Der Hauptbahnhof Uelzen.
Da ist der krasse Strich. Da gehen auch viele Leute hin, die einfach extrem durchgefeiert sind. Und egal.
Und dann die
tragische Wendung ist dann irgendwie, nachdem er in jeder Talkshow rumgereicht wurde, nachdem er da irgendwie unfassbar viele Rechtsstreit hat und um sein Recht gekämpft hat, dann kommt auf einmal die Twitter-Community und sagt, wieso darf denn der auf einmal wiedergeboren werden und wir nicht? Und dann wird er so derbe an die Wand gestellt und dann kommen die ersten Leute und sagen, ja, weil der so heißt wie damals der Tölke aus dem Fernsehen, ist er vielleicht mit ihm verwandt und so. Dann werden die verschiedensten Spekulationen da irgendwie gemacht und der kleine Herr Tölke sagt einfach, ich weiß es alles nicht, ich bin einfach wiedergeboren worden. Und dann sagen alle, wieso wird nur der wiedergeboren? Und riesiger Hass ist gegen Herrn Tölke entstanden. Und dann endet die Geschichte ganz traurig damit, dann ist er einfach wieder verschwunden.
Nee, er bringt sich um, er stürzt sich vom Dach des Hauses, in dem seine Sozialbewohnung ist, Und dann wird es aber, wenn das szenisch aufbereitet wird als Film, er steht oben, er springt runter, er sieht den Postboten kommen und er springt. Er sieht nicht, dass der Postbote dann einen Brief in seinen Kasten wirft. Er springt zerschellt auf dem Pflaster. So, und dann der letzte Schnitt auf den Umschlag. Und ja, auf dem Umschlag steht, in dem Umschlag ist Post vom Amt. Hier ist Ihre Geburtsurkunde, hier sind Ihre vollen Papiere. Aber er liegt daneben zerschellt auf dem Pflaster.
Und das ist
der kleine Herr Türke.
Der kleine Herr Türke. Und das ist dann das zweite Leben von ihm gewesen. Und das war dann ganz tragisch. Jetzt frage ich mich gerade, wenn der da runterstürzt, es heißt ja, man sieht die letzten Sekunden, die Bilder seines Lebens, in den letzten Sekunden seines Lebens nochmal an sich vorbeiziehen. Welches Leben zieht dann bei Herrn Tölke nochmal vorbei? Das erste oder das zweite Leben?
Ich glaube, es ist eine ganz große Lebenstimeline mit einer 10-jährigen Lücke in der Mitte. Also eigentlich bescheuert. Das ist, wenn man, wie wenn man über eine Kassette spult, wo ganz lange in der Mitte nichts ist. Also er hat ganz viele schöne Bilder am Anfang, ja, dann 10 Jahre lang nur schwarz und am Ende noch vom letzten Leben auch noch ein paar schöne Bilder. Also eigentlich eine Verschwendung des Momentes. Aber vielleicht ist ja der Herr Tölke Teil 2 irgendwann in der Mache mit einem anderen Darsteller vielleicht oder er lebt vielleicht dann wieder. Und kommt dann nochmal zurück. Und dann sagen alle, oh, Herr Tölke, nee, das ist eine Komödie.
Der dritte Teil, Herr Tölke wieder. Nicht schon wieder. Herr Tölke Teil 3, nicht schon wieder.
Da ist er wieder. Und dann gibt es noch Herr Tölke, der Weihnachtsfilm, wo Weihnachten kommt. Und
Herr Tölke Teil 4, jetzt will er selbst nicht mehr.
Genau, dann kommen die ersten Promi-Cameos, wo man merkt, die Story zieht nicht mehr so richtig. Dann läuft da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Dieter Hallervorden durchs Bild oder sowas. Irgendwie als mit Herr Rentner. Honig im Tölke.
Na, es gibt nee, ja noch, ja, Honig im Tölke. Honig im Tölke. Der kleine Herr Tölke. Ach, was für eine schöne rührende Idee, ganz am Ende unserer Sendung. Ich muss jetzt aufhören, Jan. Ich habe nur noch 4% auf dem Handy. Und wir sind hier heute mit sehr geringen technischen Möglichkeiten.
Also sind wir laufen technisch unter unseren Möglichkeiten.
Genau.
Aber inhaltlich wieder mal wieder selbst übertroffen.
Absolut. Also wir hoffen, wir können euch irgendwie noch durch die Nacht bringen oder durch den Tag. Wenn ihr auf dem Laufband gerade seid, hört mal auf jetzt. 70 Minuten
kleiner, reicht. Kleiner genau. Blick nochmal eben kurz in die Welt der Medien, um zu schauen, ob wir ihre Nachrichtenlage einigermaßen angemessen abgebildet haben. Der Wendler und seine Fickerei mit der 18-Jährigen interessiert uns, glaube ich, nicht, ne?
Nee, aber sie hat jetzt schon mehr Instagram-Follower als er selbst, habe ich gelesen.
Das heißt, es geht nicht mehr lange gut.
Das geht nicht mehr lange gut. Gut. Jan, wir sehen beide aus, was die Leute nicht, wir haben uns jetzt heute mit FaceTime gesehen. Du trägst so einen grauen, ziemlich langen, beliebigen Pulli und ich so einen roten. Wir sehen aus wie 1995, wie so zwei Typen vor ihrem C64er, die sich gegenseitig erzählen, welche Spiele sie gerade gerippt haben.
Ja, so ein kleines bisschen fühle ich mich auch so. Sag mal, wann hast du das letzte Mal eigentlich von irgendjemandem illegal runtergeladenen Film per USB-Stick überspielt bekommen?
Ewig.
Ich habe mir letztens festgestellt, das ist ewig her. Bestimmt schon 15, 20 Jahre
nee,
oder sowas.
Nee, 10 Jahre. Das ist 18. Ich habe irgendwann noch Torrents benutzt, um irgendwelche Radiosendungen oder irgendwelche Sachen auch zu bekommen. Und dann war ganz Schluss. Ich habe auch Serien, die es hier einfach nicht gab, aber seit Netflix und seit Amazon Prime und so ist das einfach vorbei. Und das Geld gebe ich auch gerne. Ich wäre auch damals bereit gewesen, das Geld auszugeben, aber es gab ja nicht die Möglichkeiten, die Sachen zu bekommen.
Wir lassen das Ende der Sendung wie immer offen. Machen Sie sich bitte über den Rest, was jetzt noch gekommen wäre, selber Gedanken. Und in der nächsten Woche sind wir dann hoffentlich wieder da, dann nicht mit ganz so schlechter Laune. Ich genieße erstmal mein Leben wieder als jemand, mit der wieder Stereo hören kann. Kein Stein mehr im Ohr.
Ja,
ein komplett neues Ich. A new me. Und nächste Woche sind wir dann wieder hier in alter Frische. Ich finde das aber ganz geil, dich zu sehen dabei.
Ich finde dich einfach auch geil anzugucken.
Beweg dich bitte mal nicht. Vielleicht bewege ich jetzt nicht genauso. Ja.
Wenn Sie heute schön. Abend noch einen TikTok lutschen, dann denken Sie immer an den kleinen Stein im Gehörgang von Jan Böhmermann.
Bis nächste Woche. Das war Fest und Flauschig.
Ja, das war's. Oh nein, guck mal, jetzt war ich gar nicht richtig am Mikro dran, die letzten 3 Minuten. Egal, jetzt gehe ich nochmal ganz nah dran. Das war's jetzt, ne, Jan?
Das war's, aber wir kommen wieder. Keine Frage. Bis nächste Woche.
Ja, tschüss.